Gaming und E-Sports ist ein Nischenphänomen. Wer das noch glauben sollte, kennt ein paar Zahlen nicht. Hollywood schaut seit Jahren neidisch auf Umsätze der Branche, von denen die Traumfabrik nur noch träumen kann. Und der Berufswunsch E-Sportler kann ein Zukunftsplan sein, den man nicht einfach weglächeln sollte. Unbemerkt von der breiten Masse hat sich Berlin zum Dreh- und Angelpunkt der europäischen Gaming-Szene entwickelt. Aber wie verdient man eigentlich Geld als Gamer und wieso redet kaum einer darüber, dass sich regelmäßig hunderte Fans treffen, um ihren Idolen live beim Zocken zuzuschauen und das mitten in Berlin? Dorian Gore ist Unternehmer und hat am Checkpoint Charlie den Zocker-Tempel und High-End-Szene-Treff Level aufgebaut. Er holt die Gaming-Größen der Welt in die Hauptstadt und entwickelt so etwas wie die UFC für Gamer. Alles über die Spielbranche in Berlin, los geht's.
Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
Dorian, hallo.
Hallo.
Willkommen bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank.
Sehr gerne, sehr schön hier zu sein.
Ich freue mich hier in diesem Gaming-Tech-Lab zu sein.
so hat es noch keiner beschrieben, sehr gut.
So komme ich mir hier auf jeden Fall vor. Es ist wie, ein kleines Raumschiff hier reinzugehen.
Das ist wirklich wahr, das ist fast sehr gut zusammen. Vielleicht klaue ich das für zukünftige Formulierungen. Ein Gaming-Tech-Lab. Ja, nee, herzlich willkommen im Level, unserem Gaming-Tempel hier direkt am Checkpoint Charlie in Berlin. Und tatsächlich spielt Tech eine große Rolle für uns, oder ich würde mal eher sagen Innovation. Gaming ist natürlich sowieso ein Innovationstreiber und wir werden, wenn wir jetzt hier durchgehen, an vielen Stellen sehen, dass Tech und Innovation eine große Rolle spielt.
Also für die Zuhörer, wir befinden uns hier genau am Eingang, ganz in der Nähe von der Friedrichstraße, in der Schützenstraße
73. Genau. Wirklich beim Checkpoint Charlie um die Ecke, also 100 Meter kann man quasi einen Stein rüberwerfen. Nicht, dass man Steine rüberwerfen sollte, aber man könnte. In sehr zentraler Lage und das war uns tatsächlich, als wir das Projekt gestartet haben vor über 4 Jahren, war uns das ein Bedürfnis. Ja, wir wollten, Gaming und E-Sports wird immer mehr Mainstream und da muss man auch Statements setzen. Und es ist eine Community, die natürlich sehr viel größer ist, als man glaubt, die aber keine täglichen Anlaufpunkte hat. Das genau wollten wir bauen. Und na klar, kannst du auch einen Tempel für so Hardcore-Nerds wie mich, kannst du auch nach Tempelhof bauen oder nach Spandau bauen. Grüße an meine Kollegen von Freaks. Aber wir wollten das halt zentral machen, so dass Bremen auf dem Feierabendverkehr liegt, dass du Touristen mit reinziehst. Weil der Berliner ist ja auch so ein bisschen bequem, wenn man ehrlich ist. Und für uns ist das das gesamte Konzept. Also wir bauen hier mit Level wirklich eine Marke auf, die jetzt auch global expandiert. Und die anderen Städte, die wir so anvisieren, das ist alles nicht Deutschland, sondern international sehr. Aber da geht es genau so an solche Prime-Locations. Ne? Also wir vergleichen das immer so ein bisschen mit Hardrock-Café oder sowas. Ne? Das kriegt man auch nur downtown in den Urban Areas, da wo man sein muss. Und in Berlin ist es halt der Checkpoint Charlie geworden. Und da stehen wir gerade im Eingang, ja.
Beschreib mal, ja, was wir hier ganz kurz sehen, was genau es hier für Areas gibt.
So, wenn man einfach mal so durchgeht im Eingangsbereich, uns ist es auch ein Bedürfnis, dass man Gaming noch weiter öffnet für den Mainstream. Also keine harte Barriere zu machen, dass es nicht von außen so schreit, hier sind nur die Hardcore-E-Sports-Nerds willkommen. War uns auch ein großes Bedürfnis. Heißt, wenn man davor steht, wir haben einen sehr geilen Shop, da ist jede Menge Gaming-Merchandise drin, den wir nach und nach jetzt allerdings aussortieren, weil was sich hier am besten verkauft, ist die eigene Kollektion. Wir haben Level-Merchandise, coole Level-T-Shirts, Cappies, Limited-Edition-Event-Shirts von unseren Veranstaltungen, die wir gemacht haben, Metall-Pins und so weiter und so fort. Das erweitern wir jetzt gerade, die ganze Kollektion, machen da jetzt auch den nächsten Part, da sind wir schon beim Tech-Bereich, connected mit NFC-Chips drin, mit denen man den Gaming-Tag in den Fabric einsticken kann. Dann, wenn man reinkommt, checkt man sich damit ein, kriegt eine personalisierte Animation auf. Das sehen wir nämlich auch für uns, eine 14 Quadratmeter LED-Videowand, auf der macht sehr viel Spaß, Mario Kart zu spielen. Ja, wer schon mal auf einem 14 Quadratmeter Fernseher Mario Kart spielen wollte, der ist hier gerne willkommen. Und dann haben wir natürlich noch zu unserer rechten Seite unseren kompletten Gastronomiebetrieb. Also wir haben eine komplette Burgerküche hier reingebaut, Fingerfood, Salate. Coole, wenn wir über Tech und Innovation sprechen wollen, wir können auch mal hingehen. Der Burger Grill wird bedient. Klar, wir haben auch Kitchen Staff, aber was du da so hoch rausragen siehst, ist ein Roboterarm. Wir haben wirklich einen Burger-Roboter, das ist kein Witz. Ja, also es ist ein Burger-Roboter, der der bereitet die Patties zu. Der legt das Fleisch auf den Grill, der misst Hitzeentwicklung, misst, wann das Fleisch durch ist, dreht das dann wieder und dann wird es von unserem Staff natürlich in einen Burger verwandelt.
Sehr geil, so ein Hauch VW.
Ja, so ein bisschen, ja, so wie so eine Assembly Line. Wir haben damals auch ein bisschen Research gemacht und dann mal herausgefunden, wir haben auch mal überlegt, ob wir nicht einen kompletten Burgerautomaten machen. Stellt sich aber heraus, bei sowas Emotionalem wie Essen, sowas Menschlichem wie Essen, da darf die menschliche Komponente nicht fehlen. Das ist cool, das ist für uns teilweise nutzt, ist es natürlich ein Mehrwert in der Küche, ist natürlich aber auch ein gewisser Marketing-Gag, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Es ist genialer Content, den wir daraus generieren können. Für uns geht es ganz viel um Content. Und es ist am Ende so ein bisschen die Identität. Ne? E-Sports ist die Future of Sports, so sehen wir das. Gaming, Future of Entertainment. Und wir wollten das in allen möglichen Aspekten hier wiedergespiegelt sehen.
Cooles Ding. Sieht wirklich cool aus, ja.
Das Ding heißt SpongeBob, by the way. Das wurde mal getauft von der Online-Community.
Kennen die Gamer, die Jungen, das überhaupt noch SpongeBob?
Ja, aber natürlich, was ist das denn für eine Frage? SpongeBob ist doch zeitlos.
Sehr schön, das Spielzimmer, das erste.
Das erste Spielzimmer, wir sind jetzt hier im Erdgeschoss, im Level in Berlin. Und hier ist quasi noch die Eingangshürde, ich sag mal, gering, weil wir haben Level-gebrandete Arcade-Automaten, wo wirklich die alten Klassiker drauf sind, von Asteroids über Pac-Man. Wir haben Sim-Racing-Seats, wer einfach immer mal richtig geil simuliert Auto fahren wollte. Wir haben State-of-the-Art hinten in der Ecke ein Hologate, das ist eine VR-Application, die wirklich, also da kann man sich drin bewegen, es gibt keine Motion-Sickness, das ist nicht wie, ich setze mir eine kleine VR-Brille zu Hause auf, sondern das ist das nächste Level. Haben wir sehr witzige Sachen schon gehabt, dass Leute hier dachten, das ist real, ist umgefallen, muss man mal vorsichtig sein. Genau, wir haben hier ein bisschen Personal, das ist unser wunderbarer Koch, der Björn.
Hi, hallo.
Und wenn man dann runtergeht, also das ist quasi das E-Sports-Zentrum. Ne, was wir hier haben, ist eine Weltklasse State-of-the-Art E-Sports-Arena mit einem Noise-Canceling-Dome.
Ach, geil.
Genau, es sieht aus wie ein Spaceship.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Octagon-Käfig für Gamer.
Hundertprozentig. Gamer sind die Gladiatoren der Neuzeit. Also wir haben hier eine E-Sports-Arena, wo in den Dome selber rein passen bis zu 12 Spieler. Das Hauptproblem bei E-Sports ist, gerade wenn du in so einer Nähe sitzt, das Publikum, hier passen 250 Leute drumherum in unserer Arena. Die sitzen relativ nah dran. Wir haben da oben Kommentatorenpult im E-Sports. Das muss man sich so vorstellen wie im traditionellen Sport. Da sitzt ein Kommentator und so wie Bela Reti das WM-Finale kommentiert, kommentiert der das E-Sports-Finale.
Da sitzen hier 250 Leute dann drum.
Und da sitzen 250 Leute, je nach Größe des Events, klar. Ja. In die ganze Venue passen 500 rein, 250 Plätze gehen hier drumherum. Das Problem ist, man hört den über die Boxen, über die Lautsprecheranlage, die wir hier eingebaut haben. Und das hat natürlich das Problem bei ganz vielen Spielen. E-Sports ist ja sehr vielfältig. Es gibt von Shooter-Games über Sportspiele, gibt es ja alles Mögliche. Dass das natürlich ein Turnierergebnis beeinflussen kann. Und das ist natürlich dann ein bisschen gefährlich, weil das ist, ich vergleiche es immer mit Poker. Angenommen, wir beide würden jetzt Poker spielen und wir hören den Kommentator sagen, der Dorian hat zwei Asse auf der Hand, sondern wollen halt auch nicht mehr um 5 Euro spielen, das Spiel ist einfach kaputt.
Ja.
Heißt, wir brauchten eine Noise-Canceling-Lösung. Und das haben viele Leute schon gebaut, aber halt, wir haben damals, das sieht meistens halt furchtbar aus. Die meisten haben einfach irgendwelche Glascontainer gebaut oder Plastikcontainer, das ist halt immer furchtbar. Und wir haben damals gesagt, lass uns das auch wieder im Sinne des Brandbuildings, lass uns was mit Style machen, was auf die Marke einzahlt. Also haben wir diesen 14 Tonnen schweren Dome aus Glas und Stahl gebaut, mit 7 cm dicken Glasscheiben drin, der filtert 50 Dezibel alleine. Da drin die Spieler, jetzt gerade sehen wir da einen unserer Streamer, der hier gerade in einem großen Twitch-Turnier mitspielt.
Was zockt der da gerade?
Der spielt gerade Call of Duty Warzone, ist gerade von Twitch eingeladen, bei einem der größten Turniere des Jahres damit zu machen und hoffentlich performt der heute gut, dann freuen wir uns nämlich alle. Und ansonsten nutzen wir es für alle möglichen Events, ist sehr vielfältig einsetzbar.
Kurze Frage, das ist ja wirklich ein Monster im besten Sinne.
Ja.
Da steckt eine Menge Geld drin.
Ja.
Wir sind ja ein Geld-Podcast.
Ja, ich weiß.
Was kostet sowas?
Was würdest du denn schätzen, was kostet so ein Dom?
Boah, der Dom, da ist ja, ich weiß nicht, das kommt nicht von der Stange, ist das ganz ist geplant.
Ich sage nur dazu, damit es fair ist, da ist so ein komplettes Lighting-Rig drin, Anknüpfung an unser Netzwerk, die ganze Venue ist durchzogen von Netzwerk-Infrastrukturpunkten, aus denen wir die Kameras dann stöcken können, damit wir produzieren können und so weiter und so fort, damit du ein realistisches erst damit abgehen kannst. Du machst ja den Geld-Podcast, du musst ja mit Geld
ziehen. Ja, ja, da muss ich für 750.000.
Weniger tatsächlich,
450.
Ja,
450, okay. Ja, ich wollte erst eine halbe sagen und dachte, okay.
Ja, ja, aber
Planung.
Also ja. Genau, aber nee, das kostet so eine halbe in etwa. Und tatsächlich ist es so, dass das durchaus auch mal ein Gespräch mit Investoren war, aber du brauchst es halt, wenn du hier wirklich die besten Spieler und Teams der Welt vor Ort haben willst. Wir haben Access auf diese Teams, wir haben Access auf diese Spieler. also müssen wir ihnen auch was bieten. Und alle Spiele, die wir bisher reingebracht haben, haben gesagt, thank God, endlich hat es mal einer gemacht, weil die haben natürlich sonst immer das Problem, dass du in einer Turnierumgebung bist, wo das Turnierergebnis einfach verfälscht ist.
Die E-Gaming oder E-Sport-Szene.
Pass auf, ich gebe dir erstmal einen Pro-Tipp jetzt noch. Ja. Du kannst dich in jedem Gespräch mit Gamern kannst du umgehen, dass einer glaubt oder weiß, dass du vielleicht keine Ahnung von hast, wenn du niemals E-Gaming sagst.
Ich habe früher gezockt, aber so tief bin ich nicht drin.
Ja. Das ist so, seitdem E-Sports on the rise ist und die Leute, und es ist klar Teil des Gamings, wird es immer wieder in gewissen Kreisen verwandelt in E-Gaming, und immer wenn wir in Meetings sitzen und einer sagt E-Gaming, sagen wir, der hat keine Ahnung. Ich gebe dir nur einen Pro-Tipp.
Oh, super, in Ordnung. Das vor allen Dingen wissen das jetzt auch unsere Zuhörer.
Jetzt wissen es auch die Zuhörer.
Blamiert euch nicht, wenn ihr mit ordentlichen, echten Gamern...
Auch bei den, euch hören vielleicht auch ja viele Eltern zu, bei den Kids kann man mit sowas auftrumpfen, wenn man nur den Unterschied zwischen E-Sports und Gaming so ein bisschen erklären kann. Ne? Speaking about Gaming.
Ja.
Wir sind jetzt hier in unserer Gaming-Area. Hier sind wirklich also von da hinten bis da vorne knapp 50 High-End-PCs über den Köpfen der Leute, geil beleuchtet, in Szene gesetzt, damit der Partner auch was davon hat. Es sind einzelne individuelle Sitzplätze, momentan mit Plexiglasscheiben natürlich abgetrennt, Hygieneprotokoll, wo die Leute natürlich an High-End-Equipment, wir können es das auch gerne aus der Nähe angucken, an High-End-Equipment spielen, ne, also beste Gaming-Peripherie, also jedes dieser Keyboards kostet 200 Euro. Ja, also
und der Rechner?
Der Rechner kostet zwischen 300 und 4.000 Euro. Genau, das Stück. Da ist der neueste Intel drin, neueste Nvidia drin, ist halt ein High-End-Gaming-PC. Und das macht wieder ein bisschen die Experience aus. Wir haben natürlich häufig die Frage, dass Leute sagen, warum soll ich denn da spielen? Ich spiele doch lieber zu Hause. A, je jünger die Person, umso weniger hat die Möglichkeit, so einen Rechner zu Hause zu haben. Und B, ist der soziale Aspekt, mit Leuten in einer Reihe zu sitzen und gemeinsam zu spielen. Selbst die Nerds mögen das, ja. Auch wenn wir manchmal so tun, als seien wir alles so introvertierte Kellerkinder. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir mit unserem Kabel hier nicht
übernehmen. Ja.
So. Oh. Wir haben ein komplettes Kino.
Wie geil. Hat's ja noch nie gesehen, sowas. Ja.
Genau, also das sieht man von außen halt nicht. Hier verbirgt sich noch ein komplettes Kino, wirklich. 4K-Projektor, 5.1 Surround-Sound, richtige Kinositze drin, 50 Stück an der Zahl. Wir haben tatsächlich eine Filmvorführlizenz, keine Kinolizenz, das ist ein Unterschied, aber eine Filmvorführlizenz kriegst du in Deutschland relativ einfach. Bedeutet, wir dürfen hier Filme zeigen, wir dürfen sie nicht aktiv bewerben, wir dürfen keinen Eintritt dafür verlangen, aber für uns geht es ja eh nicht darum, per se Eintritt für Filme oder sowas zu verlangen, sondern eine Experience zu schaffen, in der die Leute dann konsumieren und natürlich unsere Brand mit aufbauen. Heißt, wir haben natürlich schon Star Wars geguckt, den ganzen Marathon, als ein Star Wars Spiel rauskam, drüben konnte man dann Star Wars spielen und so, das war dann, so wird es in eine Experience verpackt. Ansonsten nutzen wir das sehr viel für E-Sports Public Viewing. Da ist E-Sports genau wie traditioneller Sport mit Freunden und Bier, macht einfach mehr Spaß.
Ist so eine Welt, ich glaube, wenn man nicht im E-Sport und im Gaming drin ist, kriegt man
das völlig unterm Radar.
Noch ist es absurd.
Dabei ist E-Sports gar nicht so wahnsinnig jung, wie Leute mal glauben. Also E-Sports gibt es auch schon seit 20 Jahren. So nach und nach merken die Leute, da ist was, meistens weil sie Kids haben, die sagen, Fernsehen interessiert mich nicht, aber ich will heute Abend Twitch gucken. Und jetzt sehen wir hier gerade unseren Streamer, der spielt gerade in einem Turnier mit. Und tatsächlich, also dass einer unserer 5 Content-Creator Vollzeit angestellt haben hier, der ist ihre. Der ist in einem anderen Spiel, in Apex Legends, ist auch so ein Shooter, ist ja einer der drei besten Spieler der Welt. Und das ist ja oft die Frage, wo Leute sagen, warum soll ich jemandem beim Spielen zuschauen? Meine Gegenfrage ist immer, warum schaust du am Wochenende dem Ronaldo zu? Ja, geh doch in den Park und spiel selber. Dann kommt immer die Antwort, der kann halt Dinge, die ich nicht kann. Ja, kann der Typ auch. Ich kann das nicht, was der kann.
Wenn wir jetzt hier gerade stehen, ja? Also wir sehen ihn hier, ich nur mal für die Zuhörer, wir stehen vor diesem Octagon, dem UFC
Gaming Cage.
Genau. Und wir sehen auf dem großen Monitor seine Call of Duty Session und wir sehen in einem kleinen Bild ihn selbst. Genau. Nochmal wird sein Bild gestreamt. Wie verdient man als Streamer Geld?
Ja, aus der Community vor allem heraus und dann über bezahlte Partnerschaften. Also in erster Linie siehst du jetzt unten bei ihm, der macht das sehr transparent, da steht Daily Subs und Total Subscribers steht da unter seinem Bild. Ne? Mhm. Total Subscribers, das sind seine tatsächlichen monatlichen Abonnenten, die da hat. Davon hat er über 800, wie du da sehen kannst. Von jedem dieser 800 Leute kriegt er im Monat 5 Euro. Weil das ist nicht ein Follower wie auf Social Media, das gibt es natürlich auch, sondern... Und das ist für mich das, wo die Medienindustrie seit Ewigkeiten mit strauchen, was sie einfach nicht hinbekommen, weil die viel zu alt denken ist. Es wird ständig vermutet, dass es eine Community ist, die keine Zahlbereitschaft hat. Die jungen Leute hätten keine Zahlbereitschaft. Die zahlen für authentischen Content. Die wollen den Dude unterstützen. Die bräuchte nicht. Die kriegen das alles for free. Aber weil du dann im Chat noch besondere Emotes hast, weil du dann im Stream kurz aufploppst, weil du ihm, weil er kurz dann Danke deinen Namen sagt, weil die ein Gefühl von authentischem Engagement bekommen, zahlen die bereitwillig dafür. Freiwillig, obwohl der Content for free ist. Und das ist ja die Zahl, die wird automatisch rausgeneriert. Ne, davon verdient Twitch auch noch was. Du verdienst die Plattform selber Geld, die kriegen ihren Cut. Und jeden Tag streamt er und jeden Tag kommen ein paar Leute mehr dazu. Oder renewen das, weil das ist auf einer monatlichen Subscription-Basis. Damit verdient er in erster Linie Geld, dann verdient er natürlich jetzt Geld bei uns, weil der unsere Marke natürlich nach außen trägt. Wir haben die kompletten kommerziellen Rechte an seinem Kanal. Ich darf da unsere Marken drauf positionieren. Mhm. Er spielt natürlich mit einem mit einer Logitech-Maus und einem Logitech-Keyboard und er trinkt auf jeden Fall immer Red Bull und niemals Monster. So, ne? Dafür kriegt er natürlich von uns Geld. Und dann gibt es immer noch so Sachen wie bezahlte Partnerschaften. Neuer Spiele-Publisher bringt neues Spiel raus und sagt, hör mal, das passt genau zu jemandem, der Apex Legends gespielt hat. Kann er das nicht mal bewerben, dafür zahlen wir Summe X und solche Geschichten. Also es ist natürlich ein Traum, den, ich sag mal, auch da wieder die Kids der Zuhörer mit Sicherheit vielfältig haben. Und das ist so ein bisschen, das ist das Neue, wie wenn man früher gesagt hat, ich will Rockstar werden. Ne? Wollten alle, jeder war mal in einer shitty Band und ganz wenige schaffen es und das ist hier genauso. Ganz wenige haben den Unterhaltungswert oder das ist so eine Mischung aus, entweder du bist eine unterhaltsame Persönlichkeit oder du bist wahnsinnig gut in dem Spiel, dass du einer der Besten bist. Und das gibt natürlich wenige, die das wirklich schaffen, das Vollzeit zum Job machen, aber es gibt natürlich einige, die sind damit Millionäre geworden. So. Mhm. Und andere, die natürlich so jetzt wie er ein gutes Leben davon führen können, der lebt hier in Berlin, der hat eine schicke Wohnung, der arbeitet hier. Und ganz viele andere, die machen das natürlich nebenbei, hobbymäßig, hoffen auf den großen Sprung, wie das mit dem Rockstar halt früher auch so war.
Und ihr habt ihn richtig aus Irland hierher geholt?
Genau, aus Irland hierher geholt, genau. Und zwar wichtig, dass dadurch, also andere E-Sports-Organisationen, die machen das halt so, dass die ihre Talente und Streamer tatsächlich weltweit platzieren, die sitzen dann sonst wo. Das funktioniert für uns nicht, weil wir uns ja schon als was begreifen, wo die Experience erstmal lokal ist und dann digital verlängert wird. Uns war also deshalb wichtig, dass alle Creator hier sitzen, damit die halt das, was unser USP am Markt ist, diese Locations, dieser Look, diese Experience vor Ort, dass die das natürlich leben und ausstrahlen. Und der hat das sofort verstanden. Also wir haben uns damals, wir haben 5 Creator damals sein wollen, das war jetzt Anfang des Jahres, haben wir damit angefangen. Da haben wir eine Datenbank aus über 4.000, 5.000 Twitch-Streamern angelegt, alle analysiert, Vorstellungsgespräche gemacht. So, das macht man, also da geht schon richtig Arbeit rein. Und uns am Ende dann für 5 gute Charaktere entschieden und er ist halt einer davon. Wir sind noch gar nicht ganz fertig. Ja. Und das ist jetzt der ganze Public-Bereich. Da haben wir noch, da setzen wir uns gleich noch in unsere Bar oder unsere VIP-Lounge, wo man sich hinsetzen kann, wenn man ganz wichtig ist. Und hier durch diese Tür, durch die wir jetzt gleich gehen werden, da kommt der Normalbesucher gar nicht durch. Aber wir haben jetzt natürlich Special Rights gerade. Ich sage mal, es ist am Ende wie ein großes, begehbares Produktionsstudio. Aber Tatsache haben wir noch ein richtiges Produktionsstudio hier drin. Also wir haben hier einen kompletten Studioraum A, wo hier gerade Streaming-Setups reingegangen sind, wo man wirklich wie eine Fernsehproduktion aufbaut machen kann für Live-Sendungen, was wir viel benutzen.
Wo dann auch eure Leute spielen und zubekommen.
Zum Beispiel, genau. Aber in erster Linie nutzen wir das am meisten für Live-Produktionen von anderen.
Muss man immer gucken. Ach so, also der andere können sich bei euch einmieten.
Genau,
klar. Okay, ich verstehe.
Da müssen wir leise sein. Da streamt gerade einer. Der sitzt da und streamt. Wie geil. Genau.
Der Rechner sieht ja krass.
Ja, der hat einen krassen Rechner. Der hat 2 Rechner da stehen. Das ist einer auch ein weiterer unserer Streamer. Wir haben eine komplette Greenbox, wo man halt wirklich dann die abgefahrenen Sachen machen kann in virtuellem Space. Da sitzt gerade einer unserer Streamer drin, der tanzt und singt gerne, wie man hier noch gerade hört. Ich weiß, am Mikrofon nicht gehört, aber. Und dann kommen wir zum, ich sag mal, teuersten Raum in der ganzen Location, unserem Control Room mit unserer Crew. Also das ist jetzt ein Teil der Crew. Wir haben eine komplette Inhouse-Crew hier angestellt, die quasi alles, was hier passiert, in Inhalte verwandelt, die wir ausstrahlen. Also von uns unser Audio-Engineer, Broadcast-Engineer, unser Head of Camera, unser Stream-Engineer. Unser Vision Mixer lief gerade an uns vorbei, unser Head of Production ist hier und bei den großen Shows, die wir vor allem freitags und samstags abends fahren, weil dann ist natürlich die Publikumstage, hier laufen die ganzen Signale zusammen auf. Wir sehen vor uns, für die Zuhörer, ich beschreibe das mal, ja, eine Kulisse, eine Landschaft aus etlichen Screens in 2 Reihen aufgereiht mit großen Mischpulten, Licht, Kamera, Remote-Steuerung, Audio-Mixer, halt wirklich wie in einem Fernsehstudio.
Wir haben jetzt so viel unglaubliche Technik, so viel Technik jetzt auch gesehen, ja. Da muss ich jetzt
aufs Geld kommen. Ja? Ich rede relativ transparent darüber.
Was steckt hier drin? Also das muss man wirklich sagen, dass hier ist, nochmal für die Zuhörer, das ist hier an jeder Ecke, ist ein Monitor, ein Rechner, ja. High-End-Licht, Top-Türen, alles vom Feinsten. Hier, ja, was hier steht.
Nee, absolut. Wir wollten Gaming Spaces, physische Gaming Spaces auf ein neues Level heben. Haha, deswegen heißt der Laden auch vielleicht Level.
Hair Make-up, ganz kurz,
fand ich auch ganz lustig. Wir haben Hair Make-up-Raum hier, wie im klassischen Fernsehstudio. Ja. Es ist eine professionelle Produktion hier. Wir produzieren hier Sachen für die Millionen Zuschauer haben im Zweifelsfall. Das muss natürlich, Haar sitzen, ja, und die Pickel abgedeckt werden und sowas.
Logisch, ja.
Genau, also ganz grundsätzlich die ganze Venue 7,6 Millionen.
7,6 Millionen.
Genau.
Wahnsinn.
Insgesamt haben wir 10 Millionen eine Finanzierung damals insgesamt gemacht über Investoren und Co. Viele private Investoren haben wir, ein Venture Capital Fund, weil es gibt mittlerweile auch dezidierte Venture Capital Funds ausschließlich für E-Sports und Gaming. Mhm. Und das ist das, was hier in den Ausbau so reingegangen ist. Davon ein Großteil tatsächlich, also mehr als ein Viertel in den teuersten Raum, den wir haben, den Control Room, weil wirkliches hochklassiges Produktionsequipment kostet halt Geld.
Ja, aber nicht die Rechner, hätte ich jetzt gedacht, die Gaming-Rechner.
Die Rechner, nee, also da denkst du noch nicht weit genug, weil was wir da natürlich gemacht haben, ist, wie auch vieles andere, wir sitzen jetzt gerade in der Red Bull Lounge, also unsere VIP-Lounge, hat einen Markennamen drauf und das ist der Perfect Segway in, dass wir natürlich nicht die Rechner komplett bezahlt haben. Wir haben einen sechsstelligen Betrag an den PCs eingespart, nur über Partnerships.
Was ich super spannend finde bei der ganzen Sache ist, in einer Corona-Krise, in eine physische Location von diesem Ausmaß zu investieren. Die Summen hast du gerade genannt,
ja.
Das ist ja schwindelerregend. Als Klar. Unternehmer mit diesen Summen rumzuhantieren. Das heißt, du investierst ja auch vor allen Dingen auch noch in ein Business, was, wie gesagt, ja noch völlig unterm Radar
fliegt. Ja, aber eigentlich nur bei Leuten, die sich nicht damit befassen wollten. Also eigentlich ist es in der großen, also gerade wenn man nach Amerika und sowas schaut, so in der Investmentbranche und sowas, eigentlich investiert da alles und jeder mittlerweile in Gaming und E-Sports.
Ja?
Also de facto, um mal ein paar Zahlen, die Gaming-Branche macht mehr Umsatz als Hollywood und die Musikindustrie zusammen. Jedes Jahr. Und zwar bei weitem mehr. E-Sports, wenn es E-Sports als Subset von Gaming ist noch eine kleine Wachsindustrie, deswegen sehen wir uns auch nicht in erster Linie als einen reinen E-Sports-Laden. Das ist Teil des Ganzen. Aber die Gaming-Branche selber macht, was sind 157 Milliarden Umsatz pro Jahr. So, E-Sports ist davon nur 1, irgendwas. Also die ganzen großen VCs, die investieren gerade in Nordamerika alle in Gaming. Deutschland ist da wie immer bei allem, und da will ich jetzt nicht angesäuert klingen, aber es ist halt einfach unsere Erfahrung wahnsinnig konservativ. Wir sind super risikoavers. Bei allem ist immer, lass mal einen vorsichtigen Testcase, wir wollen nicht so richtig. Surprise, surprise, haben wir auch mit solchen Investoren wenig zu tun. Wir brauchen natürlich Leute, die an diese Vision glauben, die wissen, wie wichtig Gaming in die Zukunft ist. Und wenn man sich da umhört von allen großen Sportclubs, also die sagen alle, ihre größte Konkurrenz ist die Spieleindustrie. Weil am Ende geht es immer um das Gleiche, womit verbringen junge Menschen ihre Zeit? Ergo, wo geben die ihr Geld dann am Ende aus? Und da ist der Fußballclub mittlerweile angegriffen von, dass die Kids halt zu Hause bleiben, Geld in Fortnite-Skins investieren und lieber Fortnite spielen. Das wird doch nicht mehr weggehen. Also es ist halt so eine lange, ich meine, ich bin jetzt 35, ich spiele seit 30 Jahren. Ich bin also noch in dieser Generation, die quasi so richtig damit aufgewachsen ist, aber das war vor 20, 25 Jahren nicht wirklich cool. Ja? Und jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, in die Generation 14, 15, die spielen alle. So Mädchen, Jungs, das ist super divers mittlerweile. Das geht nie wieder weg, weil es das die größte Unterhaltungsplattform der Welt ist. Und da nicht rein zu investieren, wäre bescheuert. Die andere Frage ist jetzt aber physisches Business. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, als wir natürlich das angeschoben haben, wir haben die Firma zum 1.9.2017 gegründet, werden also jetzt gerade 4 Jahre alt in der nächsten Woche. Da konnte natürlich keiner an, dass Corona kommt. Ja, das war natürlich alles im Vorfeld schon klar. Also die Investments und sowas, dass wir das ja aufbauen wollen, das ist natürlich ein langjähriger Prozess. Das fing vor allem so ab 2018 an mit Location Scouting, dann mit Fachplanung und sowas. Da war natürlich Corona nicht am Himmel. Aber nichtsdestotrotz, wir waren vor der Corona-Krise 8 Festangestellte, wir sind jetzt 50. Und was ist der Grund dahinter, ist, dass ich uns in erster Linie, auch wenn das natürlich jetzt alles, wir sprechen gerade viel über die physische Location, weil wir hier sind, das Teil der Experience, wir sind am Ende kein Venue-Business, sondern was wir am Ende sind, ist mehr eine Produktionsfirma. Nur eine Produktionsfirma, die sich ein eigenes Studio gebaut hat, das Studio tarnt sich als eine Venue. Am Ende geht es darum, dass wir von hier Content generieren, die ganze Zeit, um unsere eigene Marke aufzubauen, um unsere eigenen Kanäle aufzubauen. Um diese Kanäle dann wiederum zu monetarisieren. Wir haben jetzt innerhalb der letzten 6 Monate knapp 400.000 TikTok-Follower angesammelt darauf. Das ist natürlich, das ist eine Masse, da Reach ist monetarisierbar. Ne? Und in erster Linie verdienen wir natürlich unser Geld, dass wir diese Experiences und diese Nähe zur Community an Brands vermarkten, indem wir denen dann eigene Formate entwickeln, die produzieren wir gleich, die verwandeln wir in geilen Content, die für ihre Social-Media-Kanäle nutzen können. So, und dass wir dann natürlich noch, ich sag mal, vor Ort Burger verkaufen, die Bar offen ist und die Leute Summe X pro Stunde am PC zahlen, ist geil, soll die Venues irgendwann sich selber tragen lassen. Hier ist natürlich am Anfang immer ein defizitäres Geschäft, muss es, aber das ist auch nicht unser Business Case. Also das wäre dann halt mehr so das Geschäftsmodell, Internetcafé auf Steroiden oder sowas, ja, in der Größe. Und das ist natürlich nicht das, was wir vorhaben, sondern in erster Linie geht es darum, dass wir hier Content produzieren. Und deshalb geht es uns gut, weil wir durch diese Corona-Krise in den Monaten, also klar wäre es ohne Corona-Krise noch viel, viel geiler gewesen, weil auch die Marketingbudgets natürlich das Erste sind, was eingefroren wird und sowas. Aber wir haben durch die Krise hinweg nonstop Content produziert. Wir haben für Red Bull, für Vodafone haben wir große Turniere produziert, die dann nur digital erstmal liefen, aber von hier aus produziert. Und das ist natürlich trotzdem, also Gaming wurde durch die Krise wichtiger denn je und wir kommen mit der Arbeit quasi nicht hinterher, deswegen wir auch jetzt wieder, ich habe mindestens 5, 6 offene Jobpositionen offen, weil wir eigentlich mit dem Recruiting gar nicht hinterherkommen.
Okay. Ja, Wahnsinn, das ist natürlich auch eine tolle Nachricht für Berlin als Standort. Ja. Man muss ja immer noch sagen, Berlin ist immer noch eine arme Stadt.
Ja.
Gute Jobs sind rar und Investoren brauchst und Leute mit Ideen. Also darum
also Standort Berlin war für uns, also da muss man auch mal ein bisschen Lanze für brechen. Also ich finde den Standort Berlin, der war von mir und meinem Partner Thomas, mit dem ich die Firma gegründet habe, von Anfang an ausgewählt und nicht nur, weil ich schon hier lebte und er hier lebte und das irgendwie passte, sondern Berlin ist die Gaming-Hauptstadt Europas. Punkt.
Ist es, ja?
Hundertprozentig.
Okay,
da gibt's keine zwei Meinungen.
Woran macht man das fest?
Das macht man daran fest, es war ganz lange London-Berlin, dann kam Brexit und sind alle guten Firmen rausgegangen. Kurzer Überblick über den Standort Berlin. Wir haben in Berlin nicht nur das Level, die beste Gaming-Location der Welt, sondern wir haben in Berlin, alle großen Publisher haben ihre Büros hier. Riot hat das gesamte europäische Office hier. Ubisoft hat Büros hier. Epic Games sitzt direkt hier. Twitch hat das Deutschland-Office direkt hier. Wir haben hier den größten E-Sports-Venture-Capital-Fund der Welt. Sitzt eine Straße weiter, das Bitkraft. Die sind auch Investor hier, die alle großen E-Sports-Startups pushen. Entsprechend viele E-Sports-Startups sitzen auch in Berlin, wie zum Beispiel der E-Sports-Observer, das größte E-Sports-Branchenmagazin weltweit, Teil mittlerweile des Sports Business Journals, also oberstes Prestige, haben das Büro direkt eine Straße weiter von hier. Wir haben super viele Communities, wir haben das ganze Tech-Affine, wir haben das LEC-Studio hier, Freaks for You, einer der größten freundlichen Rivalen von uns. Freaks for You, eines der größten Produktionsstudios Europas, sitzen draußen in Spandau. Es ist einfach der Standort, wo man sein muss. Und da gibt es also nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Gar keine zwei Meinungen. So, und das Schöne trotzdem ist zu sehen, dass Berlin das auch super gut annimmt und supportet. Berlin Partner haben uns sehr unterstützt, die Investitionsbank Berlin mit Innovationstöpfen, die haben uns sehr unterstützt, weil wir natürlich was für den Standort tun, im Sinne von, wir schaffen super attraktive Jobs, locken, also unser Team ist zu einem Drittel komplett international bei über 50 Leuten. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass das war von Anfang an unsere Intention, ist natürlich super schön zu sehen, dass Berlin das auch so wertzuschätzen weiß. Mhm. Ne? Und dann natürlich die Berliner Volksbank, die uns auch wahnsinnig unterstützt haben. Möchte ich an der Stelle nicht außen vor lassen. Also kann ich nicht. Ist toller Support, wirklich.
Was sind so die Games, die gerade massiv gezockt werden? Mhm. Was wird kommen? Was ist vielleicht noch so unterm Radar? Was ist spannend?
Also das Coole ist, dass man das erste Mal in der Geschichte der Gaming-Industrie sieht, dass es Titel gibt, die sich über die Zeit bewähren können. Ne? Also du hast ja gesagt, du warst auch früher Hardcore-Gamer, dann kennst du ja mit Sicherheit noch Counter-Strike.
Na, hallo, damit habe ich angefangen.
Siehst du, Counter-Strike wird bis heute gespielt. Counter-Strike ist immer noch der zweitpopulärste E-Sports-Titel der Welt. Gestern Abend habe ich erst wieder lange E-Sports Pro League geguckt, die ESL Pro League geguckt. Und das ist jetzt 20 Jahre alt und das ist populärer denn je. Und nicht nur als Zuschauerspektakel, sondern auch bei 17-jährigen Gamern, die das erste Mal Counter-Strike finden. Das ist was Cooles, weil es plötzlich Produkte gibt, die zeitlos werden. Das ist natürlich vor allem vor dem sportlichen Wettkampfcharakter ist ganz cool, weil Fußball wird ja auch nicht jedes Jahr neu erfunden. Das gleiche gilt für League of Legends, der größte E-Sports-Titel der Welt. Der ist jetzt 10 Jahre alt und auch populärer denn je. Und dazu gibt es natürlich in der Gaming-Industrie nonstop kommende Trends. Das ist einerseits in den letzten anderthalb Jahren war ganz viel so casual Social Gaming Sachen dabei. Das ist dann sowas wie Among Us und Fall Guys, bunte, knuddelige Party Games. Und das erkläre ich mir ganz stark damit, dass Corona war und dass die Leute natürlich deutlich weniger in sozialen Zirkeln zusammensaßen, interagiert haben und dann Spiele zu haben, wo du nicht nur zu zweit, zu dritt auf so einen Server gehst und dir gegenseitig in den Kopf schießt, sondern halt plötzlich, ich weiß es nicht, gemeinsam Rätsel löst und dabei die ganze Zeit über Voice Communication miteinander im Austausch bist, dass das natürlich ein erhöhtes Potenzial zuletzt hatte. Das haben wir im letzten Jahr sehr viel gesehen. Was ansonsten grundsätzlich Genres angeht, waren die letzten Jahre stark bestimmt vom Battle Royale Hype. Fortnite, jeder eurer Zuhörer hat ein Kind im Zweifelsfall zu Hause, dass der die Fortnite gespielt hat, hundertprozentig.
World of Warcraft, spielt das noch eine Rolle?
World of Warcraft eine Riesenrolle, tatsächlich. Blizzard hat irgendwie, wann war das denn, vor zwei Jahren, haben die World of Warcraft Classic rausgemacht. Das ist natürlich, wir sprechen jetzt mal über Geld, ja, das ist natürlich geschäftsmännisch. Mann, wie smart das ist. Du nimmst einfach das alte Spiel, bedienst die Nostalgie deiner Community, die alt geworden ist, die irgendwie sagt, ja, der Neue, und sagst, Leute, kein Problem. Spielt das so wie vor 15 Jahren. Mega buggy, Grafik sieht Mist aus. Wir machen einfach nur einen neuen Server auf, brauchen kein neues Produkt entwickeln und haben das wieder in die Community reingepusht für 15 € im Monat. Und die Leute haben es war durch die Decke gegangen. Ja? So, dass die jetzt den gleichen Spaß machen, nochmal geschäftsmännischer Geniestreich, dass die jetzt jede der Erweiterungen, die nach und nach rauskamen, auch für Classic nochmal rausbringen. Dass sie genau spielen, ganz wie vor 15 Jahren. Und dadurch hat das einen riesen Hype wieder bekommen. Einer der Streamer, wo wir gerade dran vorbeigegangen sind, der ist tatsächlich ein reiner World of Warcraft-Streamer. Spielt den ganzen Tag World of Warcraft für Leute im Internet und viele gucken es zu. Ist also immer noch ein Thema, klar.
Ich erinnere mich noch an die South Park-Folge, das war ja auch damals ja, Wahnsinn.
Göttlich. Da siehst du aber nur, also und South Park war super gut schon immer da drin, dass die Games und die haben auch eine Folge über Magic the Gathering, eine Folge über VR, sodass die halt super gut sind, sowas popkulturell zu verarbeiten, einfach weil die beiden Typen dahinter selber große Nerds sind. Und ist aber auch immer ein gutes Zeichen zu sehen, dass wie sehr Gaming und E-Sports beides im Mainstream angekommen ist. Die Simpsons haben mittlerweile eine Folge über League of Legends E-Sports. Da sitzt Bart in der Badewanne, weil die Eltern nicht mehr wollen, dass er so viel spielt. Oder er spielt halt League of Legends E-Sports dann. Gaming ist halt mittlerweile Popkultur. Und das ist auch der gleiche Grund, weswegen wir sowas wie eine Level- und Level-Locations weltweit aufbauen. Am Ende ist Level ein Lifestyle-Center, ein Lifestyle-Hub. Das ist das, was wir machen wollen. Und halt nicht nur im digitalen Raum, den Gaming und E-Sports natürlich so geil schon ausgebaut und vorangetrieben haben, sondern auf so eine Hybrid-Variante. Es ist ein physischer Anlaufpunkt und klar ist es digital verlängert. Wir streamen es raus. Und wenn du dann nicht mehr hier bist, dann guckst du von außen die Shows zu oder folgst uns auf TikTok und guckst, was wir von hier aus machen und sowas. Es ist halt, es muss zusammenwachsen. Dadurch wird die Experience noch geiler, glaube ich.
Ich habe ein bisschen was Lustiges, da musste ich ein bisschen schmunzeln, auf deinem Twitter-Account gesehen.
Ah, sehr gut.
Und zwar, es gibt Basketballkarten mit Gamern drauf.
Ja, bin ich riesen Fan von.
Da habe ich gesagt, du hast Glück gehabt und hast irgendwie aufgelistet,
Ja, also es ist tatsächlich, das ist ein befreundetes Startup von uns, die heißen epics.gg, auch von Bitkraft gefundet. Die haben angefangen, in erster Linie digitale Trading Cards zu machen. Ne? Also wirklich, ich kann es jetzt zeigen sogar. Ich habe die nämlich als App quasi. Ach, geil. Und was die machen ist, ich war sogar gerade, das siehst du, ich war gerade unten drin schnell. Arbeit. Ich habe quasi meine ganze Sammlung hier digitalisiert und ich ziehe die Karten teilweise auch komplett digital. Es gibt jetzt eine physische, aber es gibt auch eine digitale Sammlung. Ja? Und die kann ich aus Packs ziehen, die ich nur virtuell kaufe. Und dafür geben Leute Geld auf, dann habe ich eine geile Karte. Und was das so besonders macht, ist, ich weiß nicht, inwieweit du und eure Hörer da jetzt natürlich affin seid, dass wir das ist alles auf Blockchain-Technologie basierend. Mhm. Ich weiß nicht, warum die Animation nicht lädt, das WLAN jetzt so schlecht. Sondern diese Karten sind wirklich im Blockchain-Universum sind die einzigartig. Ja? Also ich habe eine eigene Seriennummer dafür, die steht dann oben, das ist die 3326. Je niedriger die Nummer, umso wertvoller ist die digitale Karte auch. Und Leute handeln diese digitalen Karten für viel Geld. Ich habe eine Karte, die habe ich für ein paar hundert Euro verkauft. Eine digitale Karte, nicht mal eine physische. Eine reine digitale, damit ich die einem trade, weil ich einfach Glück hatte, was ich da gezogen hatte. Und dieses Startup, die haben das zuerst als App gebaut, mega cool. Und weswegen die auch so gut zu uns passen, ist, weil die das dann genauso hybrid gedacht haben, dass die gesagt haben, jetzt bringen wir physische Karten raus. Die haben die Rechte da dran mit diesen Profispielern. Und die kann ich aber hinten im QR-Code, dann scanne ich die ein und tauchen die hier in meiner App auf. Ne? Also all die Karten, die ich hier in dem Physical-Reiter habe, die habe ich halt alle auch als echte Karte. Den habe ich sogar 5-mal gezogen, wie du siehst. Ich habe sehr viele Karten gekauft, wie du dir vorstellen kannst. Den habe ich als physische Karte sowie auch als digitale Karte. Und ist natürlich nur ein Beleg dafür, also diese Karten werden für, die gehen bei eBay für horrende Summen weg. Die erste, die First Edition, die ist komplett ausverkauft schon wieder. Die ersten Karten kamen Ende letzten Jahres raus, instant ausverkauft, komplett weltweit. Ich bin sehr stolz, dass ich die SIP wertvollste Sammlung der Welt besitze. Das macht mich sehr stolz und ist für mich einfach nur ein weiteres Zeichen. Für den E-Sports-Fan sind diese Spieler Stars. Das ist so wie Cristiano Ronaldo. Ja? Und von denen hat man natürlich Sammelkarten zu Hause. Und es sind so Sachen, die fliegen natürlich unterm Radar. Für mich ist das mein täglicher Alltag, meine Realität und ist ein sehr schönes Hobby.
Sehr schön. Kannst ja mal so ein, zwei Namen sein oder die Top 3 Gamer weltweit vielleicht. Berliner.
Ja, mich auch. Ja, pass auf, da gebe ich gerne einen super Shoutout an ein befreundetes Team von uns. Das ist das Team BIG. Eines der besten Counter-Strike-Teams der ganzen Welt, zwischenzeitlich auf Weltrang 1. Und BIG steht für Berlin International Gaming. Die sitzen hier in Berlin, haben ein Teamhaus draußen im Süden von Berlin. Super, super Team, Top-Performance, super Spieler. Sind bei allen großen weltweiten Turnieren in Counter-Strike mit dabei. Haben mittlerweile noch Teams in mehreren anderen Spielen drin. Aber ihr Counter-Strike-Team ist das bekannteste. Und ansonsten kann man das nicht so einfach sagen. Also man kann nicht sagen, wer ist der beste E-Sportler der Welt? Also was ist die Maßstab? Das ist so ein bisschen, das würde ich sagen, wer ist der beste Sportler der Welt? Mhm. Und ich muss einen Basketballer anders bemessen als einen Eishockeyspieler.
Ja, 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 na klar.
Und so ist es einfach, in jedem Spiel hat seine eigenen Stars. Einer der größten der Welt ist mit Sicherheit Faker. Das ist ein Südkoreaner. Die Koreaner sind allgemein 10 Jahre voraus bei den meisten Sachen. Aber nee, Shoutout an, einfach an Team Big und ansonsten so die großen Organisationen, die übrigens alle kommen noch zu dem Standort Berlin dazu, alle Teamhouses hier haben, also wo die Teams trainieren. G2 sind gute Freunde von uns, Team Fnatic, SK Gaming ist ein deutsches Team, Cloud9 ist ein amerikanisches Team, Team Liquid, das sind so die großen Namen, wie das FC Bayern München, wie in Real Madrid, wie in Barcelona einfach ein Verein sind letztlich. Nur, dass sie kein Verein sind, sondern ein Club sind.
Also, ein Clan, kann man auch sagen?
Ja, genau. Genau, ja. Klar, manche haben noch, das, so wie früher FaZe Clan zum Beispiel, hat das ist ja so ein bisschen entstanden, dass man im Clan gespielt hat. Und manche dieser Teams haben sich halt professionalisiert und die verkaufen Trikotwerbung und ihre Spieler sind auf Sammelkarten und die streamen den ganzen Tag und die holen Millionenbeträge über Sponsorings rein. Ne? Das ist die Zukunft.
Wunderbar. Ich glaube, super. Top
Schlusswort, ne?
Ich danke dir.
Ich danke dir.
Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf
www.berliner-volksbank.de.
Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.